Ein älterer Herr hat gesundheitliche Probleme und geht zum Arzt. Und der Arzt sagt ihm, dass seine Probleme mit seiner Ernährung zusammenhängen. Er ernährt sich sehr einseitig, fast nur von Fast Food, also von sehr fettigem Essen. Und er bekommt vom Arzt zu hören, dass er seine Ernährung radikal umstellen muss. Und der Arzt gibt sich sehr viel Mühe und schreibt ihn genau auf, das darf er nicht mehr essen. Stattdessen soll er jetzt mehr davon essen. Und er fährt nach Hause, ist ganz motiviert. Er kann ein bisschen was für seine Gesundheit auch selber tun und fängt an, das umzusetzen. Einige Wochen später kommt seine Frau nach Hause und sieht ihn im Wohnzimmer vor einem Berg Hamburger sitzen. Jede Menge Pommes unterm Tisch, ein leerer Pizzakarton. Und die Frau bekommt fast einen Schrecken und fordert irgendwie eine Antwort und sagt, Schatz, das darfst du doch nicht essen, das hat der Arzt dir doch verboten. Er sagt, ja, meine Liebe, weißt du, Schmatz, Schmatz, ich habe den Arzt gewechselt. Und bei diesem Arzt darf ich essen, was ich möchte. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, dann sucht man sich eben die Leute, die einem das sagen, was man gerne hört. Wiederum, und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass wenn man Leuten die Wahrheit sagt, dann bekommt man sehr schnell Gegenwind zu spüren. Du bist doch nicht zeitgemäß. Du bist so intolerant. Du bist eine Gefahr für die Gesellschaft. Du bist im Mittelalter stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr mal in so einer Situation wart, da stellt man sich ja schon mal die Frage, wie reagiert man da drauf? Was mache ich dann? Darum geht es in diesem letzten Vortrag für heute. Das Predigtthema lautet, wenn die Wahrheit nicht jedem passt. Anweisungen zum Umgang mit Gegenwind. Amos 7, 10 bis 17. Ich komme direkt einmal zum ersten Punkt. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, rechne mit Anfeindung. Rechne mit Anfeindung. In den Versen 10 bis 13 haben wir hier zwei verschiedene Begebenheiten, zwei verschiedene Szenen, könnte man auch sagen. Und in der ersten Szene geht es erstmal, da erlebt Amos selber Anfeindung hinter dem Rücken. Das kennen wir vermutlich auch. Ich lese mal die Verse 10 und 11. Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durch das Schwert sterben und Israel wird aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Was geht hier vor sich? Ein Priester, also auch eigentlich eine Person, die ein geistliches Amt hat, beschwert sich über einen anderen geistlichen Leiter beim Politiker. Das ist das, was hier vor sich geht. Amasja beschwert sich beim König über Amos. Es sind zwei Beschwerden. Die erste Beschwerde lautet, Amos macht gegen dich König, das ist sogar grammatikalisch hier betont, einen Aufruhr mitten in Israel. Und damit möchte Amasja dem König deutlich machen, Amos hat es gegen dich persönlich abgesehen, auf dich persönlich abgesehen. Und damit lügt er natürlich. Das ist eine glatte Lüge. Das hat Amos natürlich nicht. Und Amos plant auch garantiert keinen Aufruhr in Israel. Aber der Punkt ist ganz einfach, der Priester will Amos weghaben. Das ist der Punkt. Und dann sagt er auch noch, der Aufruhr ist mitten in Israel, also nicht irgendwo, sondern König in deinem Einflussbereich. Mit anderen Worten, du musst jetzt handeln, du bist dafür verantwortlich, König. Die zweite Beschwerde lautet, das Land kann die Worte des Amos nicht mehr ertragen. Die Einwohner, o König, haben die Nase voll von diesem Fundamentalisten Amos. Und er versucht den König hier motivierend zu handeln. Ja, du musst dich darum kümmern, das Land, alle Bürger können es nicht mehr hören, was dieser Prophet, der auch noch aus dem Südreich kommt, vom Lokalrivalen, was er hier predigt. Es reicht, König. Dann kommt in Vers 11 die Begründung. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durchs Schwert sterben. Jetzt stellen wir uns die Frage, hat Amos das so gesagt? Nicht ganz. Diese Aussage ist vielleicht so zu 90% richtig. Denn in Amos 7, Vers 9 sagt Amos, die Dynastie von Jerobeam wird ein Ende haben. Damit ist die ganze Königslinie gemeint. Aber manchmal ist es 90% Wahrheit auch eine Irreführung. Eigentlich immer. Weil er versucht es ein bisschen drastischer klingen zu lassen, damit der König hier handelt. Dann wird Amos weiter zitiert und Israel, in Vers 11, und Israel wird aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und diese Aussage ist völlig korrekt. Das hat Amos genauso gesagt, Kapitel 5, Vers 27. Also haben wir hier ein Gemisch und das trifft so häufig auch in der Realität zu. Wahre Aussagen, falsche Aussagen und so ein bisschen frisierte Aussagen. die einen Wahrheitsgehalt haben, aber nicht ganz so stimmen, damit sie ein bisschen drastischer klingen. Und damit klagt er hier Amos hinterm Rücken an. Dann gibt es aber auch in der nächsten Szene Anfeindung direkt ins Gesicht. Eine andere Begebenheit, und diesmal spricht Amasja Amos selber direkt an. Und Amasja sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda, iss dort dein Brot und weissage da selbst, aber weissage nicht mehr in Bethel. Denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs. Jetzt müssen wir wissen, wenn er zu Amos sagt, flieh ins Land Juda, er ist nicht um die Sicherheit, er macht sich nicht Sorgen über die Sicherheit von Amos. So, das ist eine Aussage mit anderen Worten, hau ab. Geh wieder ins Land Juda, da wo du herkommst. Wir wissen inzwischen Nord- und Südreich, das passt da nicht so gut zusammen. Der sagt, geh wieder dahin, iss dort dein Brot. Mit anderen Worten, du kannst da deinen Lebensunterhalt verdienen, aber nicht hier. Weissage nicht mehr in Bethel, das steht in Vers 13. Wieso Bethel? Was hat Amasja dagegen, dass Amos in Bethel predigt? Könnt ihr euch daran erinnern, was in Bethel lief? Amos 4, Vers 4, ja kommt her nach Bethel und treibt Sünde. In Bethel war die Hochburg der Sünde. Das war das, was wir heute mit Las Vegas, St. Pauli oder Köln bezeichnen. Das war Bethel damals. Da wurde die Sünde gefeiert. Und wenn du da predigst, machst du dich ganz schnell zum Feind für die Leute. Wenn du in Köln dich auf die Domplatte stellst und sagst, Homosexualität ist Sünde, du hast ganz schnell ganz viele Feinde. Mitten in Köln. Und Amos predigt mitten in Bethel. Und natürlich sagt Amasja, der soll weg aus Bethel. Also er kann irgendwo predigen, aber nicht hier, weil hier wollen wir die Sünde feiern. Da, wo Menschen sündigen wollen, ist ein Prediger immer ein Dorn im Auge, der die Sünde, oder ein Christ allgemein ist ein Dorn im Auge, wenn er die Sünde anprangert. Und das trifft genauso auch auf unsere Zeit zu. Das haben wir vermutlich alle schon mal erlebt. Anfeindung hinterm Rücken, aber auch Anfeindung direkt ins Gesicht. Das ist nichts Neues. In Amerika gibt es eine christliche Restaurantkette. Und also die ist wirklich christlich. Nicht nur das C da drin, sondern wirklich durch und durch christlich. Und die haben sogar Sonntag geschlossen. Und der Inhaber unterstützt Mission. Ganz tolles Restaurant. Ich will jetzt eigentlich keine Werbung dafür machen. Aber diejenigen, die schon mal in Amerika waren, werden das wahrscheinlich kennen. Und der Chef dieser Restaurantkette, deswegen erzähle ich das, Dan Cathy, wurde vor einiger Zeit gefragt, wie er denn zur Homo-Ehe stehe. Und er sagt, ich übersetze das, er antwortet ich und sagt, ich denke, wir laden Gottes Gericht auf unsere Nation, wenn wir ihm unsere Fäuste entgegenstrecken und sagen, wir wissen besser als du, was eine Ehe ausmacht. Das war seine Antwort darauf. Und daraufhin kam es in ganz Amerika zu einem Aufschrei. Die Homo-Lobby hat natürlich hier kräftig gearbeitet. Es wurden sämtliche Bürger aufgefordert, die Restaurantketten zu boykottieren. Die wurden beschmiert, die Filialen. Man hat sich da vorgestellt, gerade die Szene der Homosexuellen, und haben boykottiert und demonstriert. Und Christen haben sich zusammengetan und sind dann gerade an dem Tag alle da essen gegangen, damit das Unternehmen nicht so einen Verlust macht. Aber der Punkt ist doch ganz einfach, da wo Sünde angesprochen wird, in einer Welt, die Sünde liebt, da wird man ganz schnell zum Feindbild. Da müssen wir uns als bibeltreue Christen in Deutschland nichts vormachen. Noch leiden wir keine Verfolgung körperlich, in der Regel nicht. Und ich möchte nicht alle schwarz malen, aber die Zeiten werden sich ändern. Die Luft wird dünner für bibeltreue Christen. Da deutet einiges an Entwicklungen in der letzten Zeit darauf hin. Und wir müssen uns da nichts vormachen. Nicht jeder wird zu unseren Predigten Ja und Amen sagen. Wir in Köln, wir haben alle unsere Predigten auf der Internetseite. Wir warten darauf. Irgendwann wird die Presse vor der Tür stehen. Aber wir wollen es trotzdem veröffentlichen. Wir wollen zur Wahrheit stehen. Und das erleben wir aber auch nicht nur als Prediger, auch in der Seelsorge. Wenn du biblische Ratschläge weitergibst einer Person, die Sünde liebt, da machst du dich ganz schnell unbeliebt. Da, wo Sünde angesprochen wird und Menschen die Sünde lieben, da haben wir bald Gegner. Manchmal hinterm Rücken, manchmal direkt ins Gesicht. Und die normale Reaktion ist, wir fragen uns, haben wir was falsch gemacht, wenn wir plötzlich Gegner haben? Aber gerade das ist häufig doch das Zeichen dafür, dass wir nichts falsch gemacht haben. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, sie werden euch verfolgen. Wisst ihr, wenn alle Menschen gut mit uns können, sollten wir uns vielmehr die Frage stellen, machen wir was falsch? Weil ehrlich gesagt dürfen wir nicht bei allen Menschen beliebt sein. Wenn wir Christsein ganz normal leben, wie die Bibel es sagt, ganz konsequent, werden wir Feinde haben. Und das ist mein Ratschlag, mein erster Ratschlag, rechne mit Anfeindung, sie wird kommen. Das Wort vom Kreuz ist immer noch eine Torheit denen, die verloren gehen. Es wird kommen. Wichtig ist, dass wir darauf vorbereitet sind und dass wir uns nicht direkt hinterfragen, was machen wir alles falsch. Nein, wir machen nichts falsch, wenn wir zur Wahrheit stehen. Aber die Leute können die Wahrheit nicht immer hören. Die Frage ist jetzt, wie reagiert Amos darauf? Wird er das Handtuch werfen? Wir lesen die Verse 14 und 15. Amos antwortete und sprach zu Amasja: Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weissage meinem Volk Israel. Es ist interessant, wie Amos reagiert. Er reagiert, indem er auf seinen Auftrag verweist. Und das ist der zweite Ratschlag für uns: Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, sei dir deines Auftrags bewusst. Es ist interessant, wie Amos antwortet. Luther übersetzt: Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Also Amos kommt aus der Landwirtschaft, das wissen wir. Aber die andere Aussage, die ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Amos sagt: Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger. Und das hat in der Amos-Forschung ganz viele Fragen aufgeworfen, haben Theologen diskutiert. Ich weiß nicht, wenn ihr eine Elberfelde habt, da steht auch: Ich bin kein Prophet. In der Schlachter steht aber: Ich war kein Prophet. Das ist ja ein Unterschied. Sieht Amos sich nicht aktuell als Prophet oder sagt er: Früher war ich keiner? Wisst ihr, was hier im Hebräischen wortwörtlich steht? Ich kein Prophet. Ich kein Prophetenjünger. Schlechtes Deutsch, aber es ist gutes Hebräisch. Im Hebräischen kann man Sätze ohne Verb bilden. Aber wie kriegen wir die Zeit raus, wenn wir kein Verb haben? Das ist da problematisch. Dann sucht man sich das Verb im Kontext. Und in Vers 15 haben wir ein Verb in der Vergangenheitsform. Deswegen denke ich, dass Vers 14 auch eine Aussage über die Vergangenheit ist. Ich denke, die Schlachter hat hier sehr gut übersetzt. Amos sagt: Ich war ursprünglich kein Prophet. Ich bin ein Bauer. Ich habe keinen Master in Prophetie. Ich bin kein Bibelschüler gewesen. Ich bin nicht in einem Prophetengeschlecht aufgewachsen. Ich bin ein Bauer. Ich war kein Prophet, aber der Herr nahm mich von der Herde und sagte: Jetzt bist du einer. Und jetzt versteht sich Amos als einer. Amos hat es sich nicht selber ausgesucht. Gott hat ihn entschieden und darauf weist er hin. Gott hat es entschieden, dass ich das machen soll. Heißt mit anderen Worten, deswegen lasse ich es jetzt auch nicht, weil Gott es entschieden hat. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule hat mal zu uns Predigern gesagt, zu uns Bibelschülern: Wenn ihr später was anderes machen könnt, macht was anderes. Geht nicht in den vollzeitlichen Dienst, wenn ihr was anderes machen könnt. Aber wenn ihr so einen Drang habt und nichts anderes machen könnt, dann seid ihr genau die Richtigen. Musste ich lange drüber nachdenken. Schaut mal, der Punkt ist doch, wenn ich mir aussuche, wo ich Gott dienen will, dann entscheide ich mich auch irgendwann wieder dagegen, wenn die Luft mal dünner wird. Ja? Aber wenn Gott uns den Auftrag gibt, dann dürfen wir nicht entscheiden: Jetzt mache ich nicht mehr. Dann entscheidet er das. Und deshalb ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir gerade, wenn wir im Dienst durch Schwierigkeiten gehen, wenn wir Anfeindungen erleben, manchmal sogar aus den eigenen Reihen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Gott uns in den Dienst gestellt hat. Ein Pastor aus einer anderen Gemeinde sagte mir vor einiger Zeit, er hat über Jahre hinweg in seiner Gemeinde so viel Anfeindung erlebt. Da standen Brüder auf und ein Bruder mitten auf der Gemeindestunde und sagt: Lege dein Amt nieder. Und seine Antwort war: Ich habe nicht dir mein Versprechen gegeben, sondern ich habe es Gott gegeben. Deswegen mache ich weiter. Manchmal gibt es so Phasen im Dienst, da wollen die Menschen am liebsten, dass wir aufhören. Da kommt Gegenwind, auch von Nichtchristen vor allen Dingen. Über die rede ich jetzt in erster Linie. Aber wenn Gott will, dass wir predigen, dann hören wir nicht einfach auf, wenn Menschen das wollen. Wenn Gott will, dass du Kinderstunden machst, dann hör nicht einfach auf, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird oder du nicht ganz so viel Ermutigung bekommst. Mach weiter. Wenn Gott will, dass du die Themen in der Jugendgruppe machst und die Bibelarbeiten, hör nicht auf, wenn du mal keine Anerkennung dafür bekommst. Wenn Gott will, dass wir auf der Straße evangelisieren, dann hören wir nicht auf, auch wenn die Leute mit faulen Eiern und Tomaten auf uns werfen, weil sie die Wahrheit nicht hören können. Wir machen weiter, weil Gott uns dahingestellt hat. Denn nicht wir entscheiden, wo wir Gott dienen und wo wir Gott nicht dienen. Nicht wir entscheiden, was wir sagen, was wir nicht sagen. Nicht wir entscheiden, unter welchen Umständen wir dienen und unter welchen Umständen wir nicht dienen. Gott entscheidet. Und deswegen sagt Amos: Ich war kein Prophet, aber der Herr nahm mich. Und ihr Lieben, dieses Bewusstsein, dass wir einen Auftrag haben, und wir haben alle einen Auftrag. Matthäus 28 geht uns allen: Macht zu Jüngern, geht in die Welt, missioniert. Es geht uns allen, gilt jedem Christen. Wir alle haben einen Auftrag. Aber wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn Anfeindung kommt. Zu sagen: Der Herr will es und ich will treu sein. Schaut mal, jetzt gibt es hier im Text einen Interessenskonflikt, wenn wir uns das mal genau anschauen. Amasja sagt, flieh ins Land Juda, weissage nicht mehr in Bethel, also predige nicht mehr in Bethel. Und Amos sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll predigen. Ja? Also unterschiedliche Interessen. Wie wird Amos reagieren? Und das sind die letzten beiden Verse für heute Abend. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, weissage nicht wieder Israel und eifere nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durch Schwert fallen und dein Acker soll mit der Meschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus seinem Land vertrieben werden. Wisst ihr, wie der dritte Punkt lautet? Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Der Punkt ist nicht, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, passt die Wahrheit an. Der Punkt ist, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Und das ist genau das, was Amos macht. Er geht keine Kompromisse mit der Wahrheit ein. Er sagt, Amasja, du sagst, ich soll nicht mehr predigen, ich habe ein Wort von Gott für dich, deine Frau wird zur Hure. Das muss man sich erstmal trauen, im Gegenwind so eine Botschaft zu bringen. Deine Kinder werden getötet, dein Besitz wird weggenommen, du wirst sterben, Israel wird gefangen, weggeführt werden. Das war doch der Vorwurf, erinnern wir uns? Amasja sagt zum König, Amos sagt, Israel wird gefangen, weggeführt werden. Da steht er vor Amos und Amos sagt, Israel wird gefangen, weggeführt werden. So, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Und das ist das Geheimnis. Amos predigt einfach immer nur das, was Gott sagt. Denn diese beiden Männer, wenn wir ihre Aussagen mal gegenüberstellen, ich hoffe, ihr könnt das lesen, dann sehen wir, sie haben ein vollkommen unterschiedliches Verständnis über die Herkunft der Botschaft. Amasja sagt, das Land kann seine Worte nicht mehr hören. Also es sind nur Amos Worte, es ist nicht Gottes Wort. Und Amos antwortet darauf und sagt, nein, höre des Herrn Wort. Amasja sagt, so spricht Amos. Das ist für einen Israeliten immer eine feste Formel. So spricht der Herr. Ko amar Adonai. Und jetzt steht hier Ko amar Amos. Das würde jeden hebräischen Leser sofort auffallen. Moment, das heißt doch, so spricht der Herr. Er möchte deutlich machen, es sagt gar nicht der Herr. Es sind nur Amos Worte. Er sieht das alles ein bisschen zu eng. Und Amos antwortet darauf nach, nein, so spricht der Herr. Er sagt einfach immer nur das, was Gott von ihm hören will. Vor einiger Zeit habe ich mal eine Anfrage bekommen, in einer Nachbargemeinde zu predigen. Und ich habe dem Pastor zugesagt, es war relativ kurzfristig. Ich habe ihm einfach eine E-Mail geschickt und gesagt, diese Predigten könnte ich bei euch halten. Such dir eine aus, die ich halten soll. Und er hat sich für eine Predigt entschieden. Und danach sagte er mir, übrigens, André, in diesem Gottesdienst wird auch eine CDU-Abgeordnete mit dabei sitzen und der Vertreter vom muslimischen Immigrationsrat, das wird mit im Gottesdienst sitzen. Und ich schaue mir die Predigt an, die er ausgewählt hat. Und plötzlich habe ich diese Leute vor Augen. Oh, die Politiker sitzen alle mit im Gottesdienst. Und wisst ihr, wobei ich mich ertappt habe, sage ich ganz ehrlich, ich bin die Predigt nochmal durchgegangen. Na, sagst du das jetzt wirklich so? Kann man das vielleicht auch ein bisschen anders sagen, weil die Politiker sitzen da. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Sie sagt, André, predige die Wahrheit. Ich so, ja, stimmt. Das war eine gute Ermutigung. Ich war nicht dabei, die Wahrheit zu verfälschen. Versteht mich nicht falsch, aber so ein bisschen gucken hier und da, vielleicht ein bisschen sachter formulieren. Und ich bin da hingefahren. Ihr Lieben, ich war aufgeregt. Ich saß in der ersten Reihe und alle direkt in der Reihe hinter mir. Mit Ehepartner vertreten, hoher Besuch in der Gemeinde. Und ich stelle mich dahin und in der Predigt stand, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Ich dachte, oh, der Moslem, der wird gleich nach der Predigt auf mich zukommen. Und ich glaube, da war eine Tür. Am liebsten wäre ich nach der Predigt direkt rausgegangen. Ich habe die Predigt gehalten. Ihr Lieben, der Herr hat Gnade geschenkt. Es war wirklich einfach nur der Herr, dass ich mutig die Sachen bezeugen konnte. Und dann habe ich mich hingesetzt, sofort nachdem der Pastor war übrigens echt am Schwitzen während der Predigt. Ich sage nicht, wer es ist. Nach dem Abschluss des Gottesdienstes kommt sofort der Moslem auf mich zu und ich dachte, so jetzt knallt. Der kommt zu mir und sagt, vielen Dank für Ihre Predigt. Das hat mich sehr angesprochen. Und ich dachte, ich Tor. Das, was eine verlorene Welt braucht, ist doch Gottes Wahrheit. Nicht verwässert, sondern genauso, wie Gott sie sich offenbart. Das ist die heilsame Botschaft. Nicht alle können sie hören, aber wenn wir Gottes Wahrheit wiedergeben, nur sie kann Menschen retten. Und wir geben sie in Liebe weiter, ja, aber wir geben die Wahrheit weiter in Liebe. Deswegen, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Lass uns kompromisslos an der biblischen Wahrheit festhalten. Es wird in unserer Welt gesagt, das Universum ist durch einen Urknall entstanden und durch Evolution. Wir sagen, es steht geschrieben. 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es wird in unserer Welt gesagt, der Mensch ist von sich aus gut. Wir sagen, es steht geschrieben, Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Es wird gesagt, viele Wege führen in den Himmel. Wir sagen, es steht geschrieben, Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Es wird gesagt, Abtreibung ist das Recht einer jeden Frau. Wir sagen, es steht geschrieben, 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht töten. Es wird gesagt, die Bibel ist nicht ernst zu nehmen. Die Bibel ist eine Sammlung von Mythen und Legenden. Wir sagen, es steht geschrieben, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es wird gesagt, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Alles ist relativ. Wir sagen, es steht geschrieben, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es wird gesagt, Homosexualität ist ein alternativer Lebensstil. Wir sagen, es steht geschrieben, 1. Korinther 6, 9 und 10. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen hat, wird am Reich Gottes teilnehmen. Es wird gesagt, Kinder können ein Hindernis sein auf dem Weg zur großen Karriere. Wir sagen, steht geschrieben, Psalm 127, 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Es wird gesagt in unserer heutigen Welt, versuche aus deinem Leben das Beste zu machen, verwirkliche dich selbst. Wir sagen, steht geschrieben, Lukas 9, 23, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und ihr Lieben, hier gäbe es noch ganz viele andere Bereiche aufzuzählen. Ich will einfach nur deutlich machen, unsere Antwort auf Trends, auf Fragen unserer Gesellschaft beginnt immer mit den Worten, es steht geschrieben. Und wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Das ist unser Auftrag und dazu möchte ich uns ermutigen. Ich möchte abschließend noch einmal zusammenfassen. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, Anweisungen zum Umgang mit Gegenwind. Zunächst einmal, wir sollen damit rechnen, dass wir auf Anfeindung stoßen. Das sollte uns nicht überraschen, das sollte uns nicht aus der Bahn werfen. Sowas kommt. Zweitens, wir sollen ein klares Verständnis von unserem Auftrag haben und von unserem Auftraggeber. Er nimmt uns und stellt uns in seinen Dienst und deswegen bleiben wir im Dienst, weil er unser Auftraggeber ist. Und drittens, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, wir sollen die Wahrheit trotzdem verkündigen. Ja in Liebe, ja in Weisheit, in die Situation des Menschen hinein und nicht einfach immer nur pauschal. Das ist der Auftrag der Seelsorge. Aber es soll die Wahrheit sein.